ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Und hallo zum Diskurs, sagt heute Katrin Schumacher. Puppen sind eines der ältesten Spielzeuge der Menschheit. Sie sind nicht so kuschelig wie Plüschbären oder Hasen zugegeben. Ihre Plastikglieder, die sind nicht so anschmiegsam. Aber das ist vielleicht nur der erste Hinweis darauf, dass Puppen was von uns wollen. Vorzugsweise und traditionellerweise und ja auch befremdlicherweise von Mädchen. Ich freue mich sehr, genau darüber zu sprechen jetzt. Der mir zugeschaltet aus Wien ist die Schriftstellerin und Verlegerin Tanja Reich, deren langer Essay Die Puppe gerade im Residenzverlag erschienen ist. Hallo Tanja.
Hallo und danke für die Einladung.
Das Buch, das erscheint ja in einer Reihe und die heißt Dinge des Lebens. Da gibt es auch Bücher über den Bleistift oder das Radio oder den Teller. Was hat dich dazu inspiriert, gerade über die Puppe zu schreiben?
Ja, tatsächlich habe ich länger darüber nachgedacht, worüber ich schreiben könnte. Und das Buch war tatsächlich schon vergeben von Jochen Jung, aber wäre vielleicht auch ein bisschen zu naheliegend gewesen. Und ich habe dann darüber nachgedacht, welcher Gegenstand begleitet mich eigentlich ein Leben lang, und bin auf die Puppe gekommen, weil ich zwar keine Puppe mehr besitze, also ich habe mir jetzt eine kleine Puppe wieder gekauft während der Recherche, aber es ist ein Gegenstand, der mich geprägt, sozialisiert und eigentlich ein Leben lang begleitet.
Puppen sind ja eines der ältesten Spielzeuge der Menschheit, ich habe es gerade schon gesagt, aber sind ja nicht nur Spielzeuge, sondern auch Ritualgegenstände zum Beispiel. Gibt es eigentlich sowas wie die älteste Puppe, die nachweisbar ist? Konntest du da was recherchieren?
Es gibt natürlich sehr alte Puppen als Figuren, also manchmal ist ja auch gar nicht so klar, ist jetzt eine Venus von Willendorf tatsächlich eine Puppe oder ist es eine Figur? Tatsächlich ist es so, dass es gab immer Puppen. Das heißt, die älteste Puppe ist die, seit es Menschen gibt. Und was wir ja jetzt auch gesehen haben, es gibt diesen Makaken, der mit einem Affenkuscheltier spielt und selbst die Affen quasi auch das Bedürfnis haben, sich ein Gegenüber mit einem Gegenüber zu spielen. Und genau, also Puppen gab es dann quasi in der Steinzeit und immer schon und wurde aus Lehm, aus Holz, aus allen Gegenständen, die es so gab, hergestellt. Also Puppen gibt es so lange, wie es den Menschen gibt.
Ja, ist interessant mit dem Makaken und diesem Affen, mit dem man da spielt, und dem Bär. Ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber anscheinend brauchen wir so ein emotionales Gegenüber, nicht nur als Mensch, sondern auch als Tier. Es gibt ja auch Tiere, Otter zum Beispiel, die mit Steinen spielen oder so. Aber bleiben wir erstmal bei der Spielzeugpuppe, die der Mensch für sich entdeckt hat. Wie hat sich diese Puppe in den Jahrhunderten verändert?
Ja, also das Spannende bei den Puppen ist, man kann eigentlich sagen, die Puppe ist auch ein Ausdruck seiner Zeit. Und zum Beispiel im Biedermeier waren die Puppen ja eher so Sammlerobjekte. Und es waren dann blasse Gesichter mit Rouge, dann Rüschen, Kleider und Schleifchen und sind so brav da gesessen. Und die waren eher so eine Art Lehrobjekt, um einem Mädchen zu zeigen, wie es auszusehen, wie es sich zu verhalten hat. Und in der Phase des Konsums und quasi einer boomenden Wirtschaft haben sich dann auch die Puppen verändert mit sehr viel Zubehör, eben die ganzen Babypuppen, da gibt es ja Zubehör ohne Ende, und auch bei Barbie mit Wohnmobilen und Klamotten und so weiter und so fort. Also Puppen verändern sich eigentlich mit uns und sind ein Ausdruck unserer Gesellschaft.
Also genau das, was du gerade schon erzählst, bedeutet ja auch, dass Puppen so was wie ein ambivalentes Ding des Lebens sind. Ja? Also sie sind nicht unbedingt zum Kuscheln gemacht, weil sie meist auch so aus hartem Plastik sind. Und interessanterweise gibt es ja Spielzeug um die Puppe herum. Also so ein gewisses Surrounding, Puppenwagen, Kleidung, Rüschen, sagst du, eine Milchflasche. Also all das, Puppe und Vorbereitung zur Care-Arbeit ist auch so eine Sache, ne?
Ja, genau, also das war dann eben auch, also eigentlich mein erster Zugang war der, dass ich mir gedacht habe, die Puppe hat mich eben aus dem Grund geprägt, weil ich erinnere mich an ein Foto von mir, wo ich so einen kleinen Puppenwagen schiebe und eigentlich schon mit 3 Jahren junge Mutter gespielt habe. Ich habe mir auch als Kind eine Plastikküche gewünscht zum Beispiel, wo ich gerne gekocht hätte, wo ich mich frage, warum wollte ich eigentlich eine Küche haben? Ja, und das war eigentlich so die Idee. Und dann, was ich spannend fand, das war nicht meine erste Puppe. Meine erste Puppe habe ich im Jahr 1987 bekommen und die hat ganz anders ausgesehen. Die hatte so blaue Locks und es schaut eher aus wie ein Clown. Und es gibt so ein Foto von mir. Ich bin komplett rosa angezogen in einer Gehschule und diese Puppe neben mir und wir schauen aus wie so zwei Freundinnen.
Ich erinnere mich auch an meine erste Puppe. Also die hieß Petra, die habe ich nach meiner liebsten Kindergärtnerin benannt und die hatte hinten am Rücken so eine Klappe, da konnte ich so kleine Schallplatten reinlegen. Die haben dann irgendwas gesagt, Mama, gib mir zu essen oder ich weiß es gar nicht. Aber richtig, richtig verrückt. Ne? Also die Puppen haben auch, die führen auch so ein Eigenleben in ihrem, ja, wie sie sich ausgestalten.
Ganz genau, ja, das ist ja auch das Spannende, dass die Puppe, und ich finde, da gibt es auch wieder die Verbindung zum Buch, das Buch vervollständigt sich ja erst mit uns LeserInnen und bei der Puppe ist es dasselbe, die Puppe ist das, was wir aus ihr machen.
Und der Klassiker, der passiert eigentlich auch jedem, weiß nicht, ob bei dir passiert ist, also Puppe, Haare abschneiden und dann verstehen, was, die wachsen nicht nach, das ist sowas wie eine Frisurfalle quasi, in die bin ich auch mit Petra gelaufen. Die steht noch irgendwo, ich weiß, ich habe diese Puppe irgendwo noch und die hat wirklich so ganz böse, böse Haare. Wieso haben wir das Gefühl, dass Puppen in Anführungszeichen echt sind mit einem gewissen Alter?
Ja, ich habe die Theorie, dass Kinder haben ja sowieso einen ganz anderen Zugang. Also Kinder schaffen den Spagat, einerseits zu wissen, dass das ein Gegenstand ist und andererseits zu glauben, das könnte wirklich eine echte Freundin sein und leben. Und ab einem gewissen Alter kriegt eine Puppe was Unheimliches für uns. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt eine Puppe, eine verlassene Puppe am Dachboden liegen sehen, hat sie für uns was Unheimliches und ein Kind würde hingehen, sie in die Hand nehmen und mit ihr spielen wollen. Und es hat natürlich damit zu tun, dass die Puppe uns unheimlich ähnlich sieht und dadurch, dass sie eine Art Spiegelbild, eine Art Doppelgänger ist, lädt sie sich mit sehr viel Bedeutung auf, ob das jetzt eine magische Bedeutung ist, wie es eben in vielen Kulturen der Welt stattfindet, ob sie jetzt zum Beispiel auch am Theater ein Eigenleben entwickelt oder ob sie eine Art Erinnerungsobjekt ist, eine Freundin, Gesellschaft, also es gibt zum Beispiel auch Menschen, die mit Puppen zusammenleben und so weiter. Also es ist eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten mit Puppen zu interagieren.
Da sind wir schon bei den Puppen für Erwachsene. Also da kommt ja dann auch die Kunst ins Spiel, Puppentheater, Figurentheater. Was mögen wir eigentlich dran, dass wir etwas von Puppen und nicht von SchauspielerInnen vorgeführt bekommen?
Ja, das Spannende ist, also es gibt in Österreich einen Puppenspieler und Puppenmacher, also der auch selber seine eigenen Puppen herstellt. Das ist Nikolaus Habian. Und der sagt eben genau das, dass wir mit der Puppe verselbstständigen und dadurch, also wie es mit einem Buch, also ein Buch ist ja auch anders wie ein Film, also ein Film gibt uns sehr viel vor und beim Buch können wir unsere eigene Fantasie spielen lassen. Eine Puppe schaut eigentlich immer neutral aus, im besten Fall, und dadurch kann sie für uns lächeln, sie kann wütend sein, wir können die ganzen Emotionen hinein interpretieren und dadurch wird die Erfahrung noch intensiver, weil sie mehr mit uns zu tun hat.
Es gibt ja in Deutschland, das lese ich auch in dem Buch, allein ca. 200 Puppenmuseen. Gibt es eine Erklärung dafür, dass manche Menschen nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene von Puppen fasziniert sind und manche irgendwie gar nicht?
Ja, ich würde sagen, es gibt sicher verschiedene Blicke darauf. Das eine ist, es sind einfach SammlerInnen. Ich habe ja auch unfassbar viel gesammelt, angefangen von Dosenclips über Zuckertüten. Und es gibt ja auch viele, die diese Kinderüberraschungseierfiguren sammeln. Und es gibt eben auch Menschen, die Puppen sammeln. Und vor allem Barbies und eben die alten Puppen, die haben auch sehr viel Wert. Aber es gibt natürlich auch wirkliche LiebhaberInnen. Also ich war letztes Jahr in Marokko und bin dann in ein Puppenmuseum hineingestolpert in Rabat. Und ein Ehepaar führt dieses Puppenmuseum. Und seit Jahrzehnten ist eine private Sammlung. Und sie haben einfach Puppen aus der ganzen Welt gesammelt. Und sie zeigen zum Beispiel Kostüme, also quasi wie Menschen in Indien gekleidet sind, wie sind sie in Nigeria gekleidet. Und sie hatten sogar Puppen aus Tirol. Wirklich ein spannendes Museum. Und es gibt aber eben auch noch diese Variante, die ich auch total spannend finde. Es gibt PuppendoktorInnen auf der ganzen Welt, die einerseits Puppen verkaufen, Puppen reparieren. Und da habe ich einige Gespräche dazu gehört, die sagen, es gibt Menschen, die dann hinkommen, ihre Puppen aus der Kindheit reparieren lassen und in Tränen ausbrechen, wenn sie ihre Puppe wieder zurückhaben, weil diese Puppe sie erinnert an die Kindheit. Es kann eine verlorene Kindheit sein, es kann eine Erinnerung an vielleicht auch die verstorbene Mutter sein oder den verstorbenen Vater. Es kann der einzige Gegenstand sein, der aus einem Kriegsgebiet gerettet wurde und so weiter. Da gibt es ganz, ganz berührende Geschichten dazu.
Du hast, ich höre das schon, sehr viel recherchiert. War die Recherche eigentlich planvoll oder hast du einfach überall geguckt, wo kriege ich irgendwas über Puppen raus?
Ja, es ist natürlich so, als Schriftstellerin, sobald du dich entscheidest für ein Thema, hat plötzlich alles mit diesem Thema zu tun. Du gehst durch die Welt mit einem Puppenblick und ich war tatsächlich erstaunt, wie viel Puppen mir begegnen. Also ich bin gerade von einer 3-monatigen Reise zurückgekommen und war in einer Hidden Cocktail Bar in Kuala Lumpur und die hatten ein Puppenmotto und da sind Puppen von der Decke gehangen. Also das war dann das Horrormotiv, aber es war alles voller Puppen. Und ja, es ist extrem spannend. Ich habe, und das Schöne ist, es ist bei der Puppe genauso wie bei jedem Buch von mir. Ich gehe als andere aus dem Buch hinaus. Ich habe eine extreme Faszination fürs Thema entwickelt. Also ich interessiere mich jetzt viel mehr für Puppen, als ich es vorher getan habe. Und es ist eine einzige Schatzgrube mit Geschichten. Und ich hätte eigentlich gerne noch mindestens 3-mal so viel geschrieben. Aber es gab eine Vorgabe von 64 Seiten.
Das Schöne ist ja, dass es beim Lesen auch passiert. Also man liest das Buch und plötzlich sind auch überall Puppen oder man versteht einfach ein bisschen mehr von der Puppe, von der Welt. Wir müssen, du hast sie schon angesprochen kurz, wir müssen über die Barbie sprechen. Auch die hat einen Platz in dem Buch. Die kennt jeder und jede. Hast du bei den Recherchen noch was rausgefunden, was dich überrascht hat?
Ja, ich fand eigentlich das Spannende, weil ich gehe ja oft sehr naiv an eine Recherche ran und denke mir, ja, Barbie, also alles, was man so jetzt positiv oder negativ davon denkt. Aber eine spannende Sache war, dass die Barbie sich auch unterscheidet von der Babypuppe, weil sie unsere Zukunft spiegelt. Also eine Barbie zeigt mir eine erwachsene Person, die Hobbys hat, die ein Leben hat. Und die Babypuppe ist eigentlich meistens nur, ich spiele halt Mutter. Also, oder es kann auch eine Freundin sein, so gerade mit den Waldorfpuppen, diese haben ja eine andere Funktion. Aber das fand ich eigentlich sehr spannend. Und dass die Barbie, ich glaube, das habe ich dann gar nicht mehr ins Buch reingenommen, auch zur Aufklärung beigetragen hat und sehr viele Kinder mit Barbie und Ken eigentlich Sex gespielt haben und dadurch auch das Aufklärungsthema größer geworden ist und vielleicht mit den Eltern dann Gespräche geführt worden sind.
Also gar nicht so ein Teufelsobjekt, wie viele Eltern denken oder viele Mütter denken, so mein Kind kriegt keine Barbie, weil da geht es nur um Konsumgüter?
Jein, also ich sehe die Barbie schon durchaus kritisch, aber es ist auch da wieder, eine Barbie wird jetzt nicht meinen ganzen Blick auf die Welt prägen und es ist ein Spielzeug von vielen gewesen und sie verändert sich ja gerade sehr. Es gibt jetzt diverse Barbies, und eben Mattel ist jetzt schon auch mit der Zeit gegangen. Es gibt wirklich tolle neue Modelle und es wäre schön, wenn die mehr Verbreitung finden würden, weil was ich zum Beispiel auch noch herausgefunden habe, ist, es gibt unfassbar viele Modelle. Also es gibt Barbie als Pilotin, es gibt Barbie mit Glatze, es gibt Barbies mit Behinderungen. Es gibt schwarze Barbies, also es gibt unfassbar viele verschiedene Modelle, aber sie werden nicht verkauft. Und eine Redakteurin der Zeit hat eine Recherche gemacht und viele Geschäfte besucht und es wird die Stereotypical Barbie weiterhin verkauft, wie sie im Film Barbie genannt wird. Und solange kein Geld in die Vermarktung hineingesteckt wird und wenn sie in den Geschäften nicht angeboten wird, dann wird sie sich auch nicht weiter verbreiten.
Ich meine, die Frau und die Puppe, es ist ja sowieso eine komplexe Geschichte. Eben da, wo diese Ideen sich treffen sollen, die Frau Frau, die schön anzusehen ist, die still sein soll, die ein dekoratives Element ist. Ich habe so gedacht, eigentlich müsste man mit jeder Spielzeugpuppe oder vielleicht auch jeder stereotypical Barbie noch so eine Voodoo-Puppe mitverkaufen, um diese Connection ein bisschen zu stören.
Das stimmt, ja. Also es ist natürlich diese ganze Objektifizierung der Frau, spiegelt sich in diesem Puppengegenstand wieder.
Ich meine, wenn wir schon so bei der Objektifizierung der Frau sind. Es gibt ja mittlerweile auch Bordelle mit Sexpuppen. In Japan ist das ganz üblich. In Berlin gibt es auch eins und auch in normalen Bordellen sind Sexpuppen im Angebot. Wie erklärst du dir das Bedürfnis von vor allem Männern Sex mit einer Puppe zu haben?
Ja, das ist eigentlich ein spannendes Phänomen und es gibt eben dieses Puppenbordell in Berlin und der Betreiber dieses Puppenbordells sagt eigentlich, sein Blick darauf ist eigentlich ein feministischer und sie sind das erste immersive Puppenbordell, in dem es auch die Möglichkeit gibt, quasi in einem Safe Space seine Sexualität auszuprobieren und zum Beispiel auch Sex mit einem Alien zu haben oder mit einem Vampir und so weiter. Und sie haben zum Beispiel auch VR-Brillen und genau, es ist eine Art Fantasy-Sex, den man dort praktizieren kann. Und auf der anderen Seite hat er dann auch Modelle, die überdimensionierte Brüste haben, also gerade auch in sagen wir, ganz gewöhnlichen Puppenbordellen. Und es gibt auch normale Bordelle, die dann jetzt auch Puppen im Angebot haben. Da ist Barbie nichts dagegen. Also das sind tatsächlich Modelle, die haben mit der Realität wirklich überhaupt nichts zu tun. Das sind riesengroße Brüste und schauen sehr befremdlich aus, würde ich sagen. Es gibt sogar Kunden, die sich beschweren darüber und sich Sexpuppen mit kleineren Brüsten wünschen. Aber grundsätzlich ist die Dynamik ja eine spannende. In Japan und in Korea gibt es ja mittlerweile eine dermaßen große Frustration, dass Frauen sagen, ich will keinen Sex mehr, ich will keine Ehe mehr, ich verweigere Beziehung und Kinder. Und das ist die 4B-Bewegung in Korea. Und die Männer auf der anderen Seite sagen, Frauen sind mir zu anstrengend, ich habe keine Lust mehr. Und da gibt es dann dieses Inselphänomen. Und ja, das ist eine schwierige Entwicklung. Und dann ist eine Möglichkeit, Sex mit Puppen zu haben, durchaus
eine Option. Ich habe zum ersten Mal diese krasse Geschichte, um mal in die Vergangenheit zu gehen, von Oskar Kokoschka und Alma Mahler gelesen, dem Maler und der Komponistin. Magst du die erzählen? Weil irgendwie hat die auch ein bisschen was damit zu tun. Nicht unbedingt mit Bordell und Sexpuppe, aber zumindest mit einem Mann, der irgendwie mit einer lebendigen Frau nicht umgehen möchte.
Genau, ja, vielleicht auch noch zur Puppe, weil das ja auch wieder zur Kokoschka-Puppe führt. Das Problem ist auch, dass einfach kein Consent möglich ist. Also mit einer Puppe kann ich alles machen, was ich will, weil eine Puppe nie Consent geben kann. Und das ist auch das Problematische an diesen Puppenbordellen. Und Kokoschka hat quasi den Consent komplett ignoriert und eine krasse Grenzüberschreitung gemacht. Der hat nach der Trennung von Alma Mahler, also Alma Mahler hat ihn verlassen und er konnte mit dieser Trennung nicht umgehen und hat eine Puppe machen lassen von Hermine Moos. Er hat sie dann dort beauftragt und ihr, das ist ja auch wirklich spannend, Briefe geschrieben, die wie besessen waren, was er sich alles vorstellt. Und man kann sagen, diese Puppe ist eine der ersten Fetischpuppen, die entstanden sind. Und ist mit dieser Puppe dann spazieren gegangen, im Kino gesessen. Er hat Selbstporträts gemacht und hat sie am Ende in seinem Garten geköpft, mit Wein übergossen und quasi seine Alma getötet. Diese Geschichte hat er erzählt, ob das wirklich so stattgefunden hat, weiß man nicht. Das ist dann die Polizei vorbeigekommen und hat geglaubt, es findet ein realer Mord statt, aber es war nur die Puppe, unter Anführungszeichen. Wohin das dann auch führt, ist Giselle Bellicot sagt in ihrem Buch, also ich habe letztens ihr Buch gelesen, Die Scham muss die Seite wechseln, und sie hat das öfters gesagt, ich bin da gelegen wie eine Lumpenpuppe. Und Dominique Bellicot hat genau das weitergeführt, was Kokoschka damals schon gemacht hat. Er hat durch die chemische Unterwerfung seine Frau zu einer Puppe gemacht und sie vergewaltigen lassen von über 70 Männern.
Ja. Das ist eine schlimme, es ist eine krasse Geschichte, und das stimmt, da gibt es eine Connection. Die Kunst ist aber auch auf der anderen Seite tätig. Also es gibt auch Kunst, die Puppen dekonstruieren. Niki de Saint-Phalle zum Beispiel, Cindy Sherman. Wie machen die das? Wie gehen sie mit der Puppe um?
Ja, das Spannende ist, es gibt viele KünstlerInnen, die auch Puppen als Objekt in ihren Ausstellungen einsetzen. Also zum Beispiel auch Giselle Vienne, war ich bei einer Ausstellung in Berlin in Haus am Waldsee. Das kriegt auch eine ganz neue Dynamik und gibt auch die Möglichkeit, selbstbestimmt die Körper neu zu erzählen. Also wir haben einen Hans Bellmer, der noch sehr seine Frauenkörper in makabrer Weise in Szene gesetzt hat. Aber eine Niki de Saint-Phalle hat plötzlich diese Puppe als in eine Selbstermächtigung gebracht. Und es gibt so diese Nanas, die sie gemacht hat. Und eine konnte man durch die Vagina betreten. Und darin gab es dann auch Videos und eine Milchbar und so weiter. Das ist eine fantastische Möglichkeit, den Körper nochmal neu in Szene zu setzen.
Die Welt als ein Puppenhaus. Wir sind total gespannt, wie es weitergeht. Die Puppe, der lange Essay, ist im Residenzverlag erschienen mit Illustrationen von Hanna Zeckau. Tanja Reich, vielen Dank für das Gespräch und danke für dieses Buch.
Vielen Dank.
Und das war der Diskurs heute mit Katrin Schumacher. Danke fürs Interesse. Ahoi.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.